Habt ihr auch schon einmal so eine Situation erlebt, wie es Katrin auch schon erzählt hat? Ihr habt jemanden, den ihr wirklich richtig gern habt. Vielleicht sogar euer bester Freund oder beste Freundin. Und ihr rechnet mit nichts Böses und plötzlich kommt die Person auf Besuch und sagt, hey, ich muss dir was sagen. Ich muss dir sagen, dass ich wegziehe. Und nicht nur das, ich ziehe nicht nur weg, sondern ich komme auch nie wieder hierher. Und übrigens, du kannst mich auch nicht mehr besuchen. Ich bin ganz weg. Nicht mehr erreichbar. Das Erste kann man noch nachvollziehen. Umzug gehört dazu, gerade wenn man in einer Studentenstadt lebt, ne? Viele kommen hierher, studieren hier und gehen nach 3-4 Jahren wieder weg. Man hat Freundschaften geschlossen, hinterlässt Freundschaften, aber meist heutzutage mobil, erreichbar. Es gibt Züge, es gibt Flüge, es gibt Fahrräder, Autos und so weiter. Es ist gar kein Problem mehr, heute innerhalb von Deutschland schnell mal wo zu sein. Das war noch vor 100, 200 Jahren noch ganz anders. Aber die anderen Dinge, hey, du kannst mich auch nicht mehr besuchen, ich besuche dich auch nicht mehr, ich bin gar nicht mehr erreichbar, so wie ihr mich bisher kennengelernt habt. Das ist ganz schön hart. Das erlebe ich auch, wenn Freunde wirklich weit weg sind. Mein bester Freund war ja lange Zeit in Ecuador, hat als Missionar, ist jetzt wieder da in Deutschland, das sieht man sich wieder öfters. Aber wo ich dann denke, ja, das war schon schwierig, da in Kontakt zu bleiben. Ja, oder wenn der Partner einfach mega weit weg wohnt und man einfach das Gefühl hat, ja, wie kommt man da dran? Viele Menschen haben am Anfang vielleicht Fernbeziehungen geführt, bevor sie entschieden haben, gemeinsam einen Weg zu finden. Und dann erstmal, früher ging es auch über Briefe, gell? Oder Buschtrommel, ich weiß ja nicht. Ja. Heute ist man auch da viel fortschrittlicher mit digitalen Medien und so weiter, was da alles möglich ist. Aber das ist richtig schwierig. Aber wenn man dann sagt, hey, ich bin auch nicht mehr erreichbar, was macht das mit einem? Und genau das müssen diese Jünger, die Freunde Jesu, gefühlt haben. So dieses, nicht nur Jesus sagt zu ihnen, ich gehe weg, sondern ich bin dann aber auch ganz weg. Jesus steht vor ihnen und sagt in Johannes 16, Vers 7 auch noch dazu, und das, wo man auch denkt, wenn das mein bester Freund mal zu mir sagen wird, würde, oder wenn der Partner das zu einem sagen würde, das wäre schon ganz schön hart, wenn das sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wie klingt denn das? Jemand, der einem mega viel bedeutet, sagt zu dir, es ist gut, dass ich weggehe. Wie kann das gut sein? Aber Jesus will seine Freunde deshalb auf diese Zeit vorbereiten, weil er weiß, es ist gut. Sie verstehen es vielleicht noch nicht ganz, aber Jesus weiß es ist gut, dass ich zurückgehe, dass ich weggehe. Denn so wie sie ihn bisher kennengelernt haben, sie haben ihn 3 Jahre wirklich intensiv kennenlernen dürfen, diese Zeit ist jetzt vorbei. Diese Zeit ist vorbei, jetzt kommt etwas Neues. Wie sie ihn jetzt ansehen konnten, von Angesicht zu Angesicht, Menschen, wie Menschen sich anschauen, das hört jetzt auf. Das wird nie mehr so sein. Aber, und das ist Jesus auch ganz wichtig, ihnen deutlich zu machen, das ist es nicht, das ist nicht das Ende. Es ist nicht das Ende, es geht weiter. Und unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, steht in Johannes 14, ab Vers 15. Den möchte ich euch gerne vorlesen. Denn Jesus sagt zu diesen Freunden genau das in Johannes 14, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. könnt ihr kurz nochmal für euch anschauen und vertiefen und euch Gedanken dazu machen. Wir sind hier mitten in den Abschiedsreden Jesu. Wir müssen uns das vorstellen, ein Kapitel vorher verschwindet der Verräter, Judas. Judas, der ihn später dann verraten wird, dass sie ihn festnehmen können, ihn ans Kreuz nageln können. Judas ist weg im Kapitel 13. In Kapitel 14 geht Jesus mit seinen engsten Freunden, mit seinen Jüngern ins Gespräch. Was ist jetzt wichtig? Was braucht ihr? Was braucht ihr, damit ihr überleben könnt? Im engsten Vertrauensverhältnis redet er mit ihnen und er sagt zu ihnen: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das klingt doch irgendwie fast so wie: Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann. Habt ihr schon mal gehört? Habt ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht in Partnerschaft? Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du in der Küche mithelfen. Oder wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du wenigstens zwischendurch mal den Müll rausbringen. Aber das ist gar nicht hier gemeint, wie es Jesus formuliert. Es ist auch nicht in Befehlsform geschrieben, wenn wir das nochmal anschauen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es ist keine Befehlsform, es ist letztendlich eine Feststellung. Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr die Gebote. Es geht nicht anders, das gehört zusammen. Jesus stellt fest, die wahre Liebe zum Schöpfer drückt sich darin aus, dass das Geschöpf das tut, zu was der Schöpfer es bestimmt hat, oder? Das ist doch logisch. Ich sage es nochmal, die wahre Liebe zum Schöpfer drückt sich doch darin aus, dass das Geschöpf das tut, zu was der Schöpfer es bestimmt hat. Alles dreht sich darum, Jesus zu kennen, Jesus zu lieben, darin die Wahrheit zu erkennen und aus der Liebe heraus das zu tun, was richtig ist. Das ist mein täglicher Anspruch, auch an mein eigenes Leben. Es gelingt mir nicht immer so gut, manchmal gut, besser, manchmal schlechter, aber das möchte ich leben. Was anderes möchte ich gar nicht leben. Ich möchte auch das tun, was der Schöpfer sich bei mir gedacht hat und was der Schöpfer vielleicht auch bei dir gedacht hat. Diese Aussage von Jesus hier hat für mich, wie ich sie vorbereitet habe, so einen richtig fetten Doppelpunkt. Jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Denn damit das auch wirklich gelingen kann, was Jesus hier sagt, muss noch etwas anderes passieren. Wir haben schon festgestellt, Jesus muss weggehen, aber warum? Warum muss Jesus weggehen? Wenn es darum geht, Jesus zu lieben, warum ist es so wichtig, dass Jesus weggehen muss? Jesus geht nur deshalb weg, damit wir überhaupt eine Chance haben zu lieben. Wenn er nämlich gegangen ist, kann erst das passieren, was er dann sagt. Dieses fette Doppelpunkt und dann sagt Jesus: Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es geht darum, wegzugehen und den Vater um etwas zu bitten, damit das erst passieren kann. Und das haben wir uns am Donnerstag schon angeschaut. Jeder, der am Donnerstag da war, weiß, von was ich rede. Ja, diese Bitte, wo Jesus zum Vater geht und den Vater darum bittet, dass genau das passiert. Wer nicht da war, hört es an. Es wird nächsten Tage online auch nochmal nachhörbar sein. Einfach damit ihr wisst, von was ich rede. Denn ich glaube, diese Predigt war entscheidend und wichtig. Habe ich so im Nachhinein habe ich gedacht, das müssen mehr hören. Nicht, weil ich das so toll das gesagt habe, nicht das, sondern weil ich einfach den Eindruck hatte, das war essentiell wichtig für uns. Also, Einladung, hört euch diese Predigt nochmal an. Jesus verabschiedet sich. Er bleibt nicht ewig bei ihnen, bei den Jüngern. Bisher war er, wie es hier in unserem Text heißt, bisher war er unser Tröster. also der Tröster von den Jüngern. Aber warum war er eigentlich ihr Tröster? Ich habe mich das echt gefragt, warum war er ihr Tröster? Warum beschreibt Jesus sich selbst als ein Tröster? Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, sie mussten sich wohl wirklich viel anhören in der Zeit, wo sie Jesus nachgefolgt sind. Sie mussten sich viel anhören von anderen Menschen, die es vielleicht belächelt haben, vielleicht sogar von der eigenen Familie oder auch wenn Menschen, die ihnen lieb waren, sie plötzlich verlassen haben, weil ihnen das zu viel war, was Jesus letztendlich gesagt hat oder auch erwartet hat oder gefordert hat. Bis dass die Jünger allein mit Jesus sogar zurückgeblieben sind und sie selbst vor der Frage standen, kann ich das noch weitermachen? Kann ich jetzt weiterhin bei Jesus bleiben? Und Jesus tröstet sie in dieser Zeit. Jesus war ihr Tröster, bis jetzt auf jeden Fall. Er hatte Worte, die sie getröstet haben. Worte des ewigen Lebens, wie Petrus das auch festgestellt hat. Herr, wohin sollen wir sonst gehen? Wohin sonst? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Du hast doch letztendlich die Basis des Menschseins. Du hast uns erklärt, was Leben bedeutet. Wo finden wir das sonst? Nirgends. Dieser Jesus als Tröster hatte immer wieder ein Wort für diese Freunde, die sie getröstet haben. Worte, die von Gott waren. Worte, die sie fundiert haben, die sie stabilisiert haben in diesem Leben. Aber eine andere Übersetzung gibt es auch noch für dieses Wort Tröster. Und zwar das Wort Anwalt. Und hier geht es nicht um den Anwalt vor Gott, dass wir einen Anwalt vor Gott haben, sondern dass wir einen Anwalt haben, der klarstellt, was die Wahrheit ist in dieser Welt. Ein Beistand, der uns darüber aufklärt, wie die Gesetzeslage ist, um in der Welt bei so vielen Meinungen überhaupt bestehen zu können. Wie ist die Gesetzeslage, Vater, bei dir? Was denkst du denn zu dem Thema? Wir brauchen einen Anwalt, der uns das zeigt, der uns die Wahrheit immer wieder neu aufschließt, um in dieser Welt bestehen zu können. Jesus hat ihnen bisher, bis zu diesem Punkt, bis zu diesen Abschiedsreden gesagt, was wahr und was falsch war. Aber eben nicht mehr lange. Er sagt, bye. Er sagt, tschüss, ich werde gehen. Dann ist der Anwalt weg, dann ist der Tröster weg. Was ist da los? Was sollen wir da machen? Wer sagt uns dann, was richtig ist? Bald gibt es eben keinen menschlichen Tröster mehr. Keinen Anwalt der Wahrheit mehr an ihrer Seite. Aber es wird einen anderen Tröster, einen anderen Anwalt geben. Und der wird dann wirklich bleiben, sagt unsere Stelle. Und zwar nicht nur befristet, sondern ewig. Dieser kommende Tröster und Anwalt ist der Geist der Wahrheit und wird den Jüngern und auch uns heute helfen, die Wahrheit zu erkennen. Denn er ist nicht mehr weggegangen. Er bleibt in Ewigkeit. Er bleibt da. Nichts anderes braucht der Nachfolger Jesu Christi in dieser Welt als diesen Anwalt an seiner Seite in sich. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, muss wie Paulus sagen können, in 2. Korinther 4, Vers 2, wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ein bisschen komplizierter Satz habe ich extra aus Luther genommen. Ich finde es manchmal richtig schön, wie Luther das beschreibt. Also lassen wir es nochmal auf uns wirken. Wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit. Also wir wollen nicht mehr versteckt leben mit unseren verborgenen Geheimnissen, die uns zerstören. Und gehen nicht mit List um. Wir versuchen die Leute nicht für unsere Zwecke zu missbrauchen. Versuchen nicht andere auszubeuten. Wir hören damit auf, denn das ist Lüge. Das ist falsch. Das ist nicht in dem, was der Anwalt uns sagt, was gut ist für uns. Verfälschen auch nicht Gottes Wort. Wir halten an Gottes Wort fest. Wir sind im 21. Jahrhundert und wir halten an Gottes Wort fest. Komme, was da wolle. Denn das ist Gott, der zu uns gesprochen hat. Und das ist, das ewig gilt für uns. Wir halten an Gottes Wort fest. Sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Hier steckt eine ganz große Verantwortung drin. Wir sind das Aushängeschild Gottes in dieser Welt. Und wenn wir nicht an der Wahrheit festhalten, sind wir ein sehr schlechtes Aushängeschild Gottes in dieser Welt. Wenn wir alles verändern, so dass es für uns dann passt, und wir denken, biegen wir da noch ein bisschen und biegen wir da noch ein bisschen, dass es für uns angenehmer ist, dann ist der Anwalt der Wahrheit gedämpft. Dann geben wir Gottes Geist nicht den Raum, der ihm zusteht. Und dann kann auch nicht das passieren, was wir am Anfang gelesen haben. Wer mich liebt, der hält das, was ich gesagt habe. Der hält meine Gebote. Wir stehen zu der Wahrheit. Wir hören auf, Gottes Wort zu hinterfragen und lassen uns von Gottes Wort der Wahrheit aktiv hinterfragen. Nicht wir haben eigentlich das Recht, Gottes Wort zu hinterfragen, wenn wir es ernst meinen mit Gott, sondern eigentlich darf Gottes Wort uns hinterfragen. Und ganz ehrlich, das ist das, was mich im Leben weitergebracht hat. Wenn Gott mich hinterfragt hat, ich gemerkt habe, oh, das war eine Lüge, die ich gelebt habe, und plötzlich anders leben kann, durch seinen Geist, durch seine Kraft, die er mir schenkt. Und ich merke, wow, ich kriege Freude, ich kriege Perspektive ins Leben hinein. Gott möchte uns nichts Böses. Er möchte, dass wir voll in Freiheit und in dem, zu was wir bestimmt sind, leben. Wenn wir uns selbst anlügen und was vorlügen, wird es nicht funktionieren. Und Jesus beschreibt den hier, der das letztendlich möglich machen wird. Eben als dieser Tröster, als dieser Anwalt. Es ist der Geist der Wahrheit. In allem, was Jesus wichtig ist, geht es letztendlich um Wahrheit. Denn darin liegt die Bestimmung von uns Menschen. Und diese Wahrheit brauchen wir Menschen ganz, ganz dringend. Und sie kommt aus diesem Geist der Wahrheit heraus. Der Mensch kann von Natur aus diese Wahrheit überhaupt nicht erkennen, wie es unser Text letztendlich sagt, vorher. Aber der Geist erfüllt den Menschen, wenn er es zulässt. Und so können wir die Wahrheit erkennen. Und für mich ist auch nochmal diese Wahrheit, da gehe ich auch nachher gleich nochmal drauf ein, nicht ein Wissen, sondern es ist viel, viel mehr wie nur Wissen. In Johannes 16, Vers 8 bis 11 heißt es, und wenn er kommt, dieser Geist der Wahrheit, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Drei Dinge stehen hier im Text. Er wird uns die Augen öffnen über die Sünde. Sünde ist immer Zielverfehlung. Immer etwas, wo wir merken, wir leben an etwas vorbei, zu was wir eigentlich bestimmt sind. Ja? Wenn wir leben, was der Schöpfer sich gedacht hat bei uns Geschöpfen, dann verfehlen wir das Ziel nicht. Dann leben wir im Spirit, ja, sozusagen. Aber wenn wir Dinge im Leben tun, die eigentlich schlecht für uns sind, die Gott sich eigentlich anders für uns gedacht hat, dann nennt man das Sünde. Es ist wie so ein Zielverfehlen. Ich beschreibe es immer wieder mit einem Pfeil und Bogen und einer Zielscheibe, und wir versuchen, diese Mitte dieser Zielscheibe zu treffen. Wir hauen voll daneben. Das ist Zielverfehlung. Das ist Sünde. Es ist kein emotionaler Begriff, es ist einfach Tatsache. Wir leben an unserer Bestimmung vorbei. Und das Zweite, diese Gerechtigkeit, dass Jesus zum Vater zurückkehren muss, damit wir gerecht sein können. Wir gehen zum Vater, Jesus geht zum Vater zurück, damit diese Gerechtigkeit in uns Realität wird. Wir erkennen die Sünde, er ermöglicht, dass wir vor Gott gerecht stehen können, er tilgt alle Sünden aus. Und das Dritte ist über das Gericht. Und das ist eigentlich der schönste Punkt in dieser Stelle, dass Jesus sagt, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Es gibt einen Gegenspieler Gottes. Es gibt jemanden, der sagt, du bist nicht wertvoll, du bist ungeliebt, du bist ein Zufallsprodukt, du bist letztendlich mir. Und das ist Satan. Er versucht letztendlich, dich von Gott abzuhalten. Jesus sagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Es ist vorbei. Er hat kein Anrecht mehr an dich. Du bist frei. Du hast erkannt, die Sünde, die Verfehlung, hast erkannt, hast mich aber auch dich gerecht machen lassen und jetzt hat dieser Gegenspieler keine Chance mehr. Game over. Das Problem ist aber, dass die Welt, in der wir leben, oder die Welt, die Menschen, die hier leben, vielleicht auch du oder ich noch, ich weiß es nicht manchmal, dass die Welt eigentlich diesen Geist Gottes gar nicht erkennen kann. Und dass dieser Geist Gottes gar nicht die ganze Welt erreichen wird. Nicht, weil er es nicht möchte, sondern weil der Mensch es nicht will. Der Wahrheitsanspruch in unserer heutigen Zeit ist ja nicht so einfach. Wir leben in einer Stadt oder in einer Gesellschaft, wo jeder seine eigene Wahrheit basteln kann. Und wenn wir eben gerade an diesen einen Geist der Wahrheit glauben, gibt es damit Probleme, wenn wir damit hausieren gehen. Wenn wir Werbung machen damit, dass es eben eine Wahrheit gibt. Und ich möchte hier auch keine Grundsatzdiskussion über was ist Wahrheit lostreten. Ich habe schon gesagt, was ich glaube und wovon ich fest davon überzeugt bin, weil ich es einfach selbst erlebt habe, dass er die Wahrheit ist. Aber doch möchte ich euch ein paar Punkte mitgeben, was uns auch der Text heute deutlich macht. Erstens, es gibt Wahrheit, die eine Allgemeingültigkeit hat. Es gibt eine Wahrheit, die eine Allgemeingültigkeit hat. Egal, was die Gesellschaft uns sagt, ich habe ja gesagt, es verändert sich nicht, das Wort Gottes. Es hat Bestand schon über 2000 Jahre lang und noch weit darüber hinaus, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen. Zweitens, diese Wahrheit, sie existiert, weil sie außerhalb von uns und von dem ganzen Universum definiert wurde. Und zwar von einem Schöpfer, der uns erdacht hat. Das ist der Grund dafür. Drittens, diese Wahrheit kann von dieser Welt nicht empfangen werden. Jedem Menschen, der bewusst oder unbewusst ohne Gott lebt, sträuben sich letztendlich die Nackenhaare, wenn sie diese Wahrheit hören. Manche Menschen machen diese Wahrheit sogar aggressiv und manche möchten am liebsten diese Wahrheit mundtot machen oder sogar ganz tot machen, indem sie die Menschen verfolgen, in Misskredit bringen und vielleicht auch letztendlich auch töten. Das ändert aber nichts an dieser Wahrheit. Das vierte, die Wahrheit ist eine Person. Ich habe vorher schon mal gesagt. Die Wahrheit ist kein Wissensanspruch an uns, sondern die Wahrheit ist eine Person, die sich als Gottes Geist versteht. Und somit geht man mit dieser Wahrheit in eine dynamische Beziehung in diesem Leben und mit dieser Beziehung können wir dieses Leben erleben. Diese Welt, in der wir leben, erkennt diese Person nicht. Sie lehnt ihn sogar ab. Sie bäumt sich sogar gegen ihn auf. Aber das Entscheidende für uns ist, fünftens, diese Person der Wahrheit kommt, zieht bei uns ein und bleibt. Diese Person kommt, zieht bei uns ein und bleibt. Sie verlässt uns nicht mehr. Das ist der Wahrheitsanspruch der Bibel an uns. Und wir müssen schauen und prüfen, gilt es auch für mich und für dich. Ich habe es schon gesagt, Jesus geht, aber der Geist der Wahrheit in Person wird kommen. Wir sind in dieser Zwischenzeit. Diese Wahrheit versucht man immer wieder mundtot zu machen, aber die Wahrheit kann man nicht mundtot machen, weil die Wahrheit selbst eine Person ist. Man kann sie nicht mehr töten, denn derjenige, der letztendlich hinter der Wahrheit steckt, und zwar Jesus Christus, ist schon einmal gestorben. Trotzdem versucht man, diese Wahrheit in der Person die Macht zu nehmen, indem man sie immer wieder versucht zu zerstören und zu Misskredit zu bringen. Denn sie deckt eben Sünde auf und das will die Welt eben nicht hören. Wer will das schon hören, dass man falsch lebt? Obwohl hinter dieser Wahrheit zutiefst die größte Liebe in Person steckt, die diese Welt noch nie gesehen hat, will es die Welt nicht hören. Gottes Offenbarung seiner Wahrheit uns gegenüber kommt aus seiner unfassbaren Liebe zu uns Menschen heraus. Und diese Wahrheit deckt nicht nur die Sünde auf, sondern beinhaltet den genialsten Rettungsplan Gottes für diese Welt. Aber leider merkt sich die Welt diese Seite der aufgedeckten Sünde viel mehr als die anderen, nämlich die Liebe Gottes, die er zu uns hat und die wir leben oder leben sollen. Das liegt auch ein bisschen an uns. Die Welt merkt sich leider eher die andere Seite, wenn wir auf Sünde hinweisen, aber nicht den Ursprung, warum wir darauf hingewiesen werden, nämlich die Liebe, die Gott zu uns hat. Es gibt so viele Vorwürfe gegen christliche Bewegungen und auch gegen das, was wir proklamieren. Vorwürfe bezüglich Fundamentalismus, die Homophoben da, die Engstirnigen vom letzten Jahrhundert, die sind sogar gefährlich und so weiter. Es kommt daraus, weil die Welt sich nur das merkt, dass wir gegen etwas sind. Oder weil wir die Sünde auch erkennen und sie auch benennen. Aber das ist letztendlich auch unser Alltag, damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Aber unsere Auszeichnung ist nicht die Sünde, auch nicht der Hinweis auf Sünde, die durch seine Wahrheit aufgedeckt wird, sondern die Auszeichnung in dieser Welt ist die Liebe zu uns und die Liebe zum anderen Menschen, zum Nächsten. Die Vorwürfe sind da, denn das merkt sich die Welt. Aber unser Leben und wie wir leben entspricht nicht der subjektiven Wahrheit, sondern kommt aus der Beziehung zur Wahrheit. Wenn wir wirklich in dieser Beziehung zum Geist der Wahrheit leben, kommt daraus nicht die Rechthaberei in der Wahrheit. Dann kommt nicht das, hey, wir haben es verstanden, ihr nicht. Denn aus genau dieser Beziehung zur Wahrheit kommt die Liebe, die hinter dieser Person der Wahrheit steckt. Im wahrsten Sinne des Wortes durch. Es bricht sich durch. Wir bleiben nicht bei der Wahrheit stehen. Und die Wahrheit befähigt uns zu lieben. Wir erkennen durch ihn, wer wir sind, wo wir gerade stehen, wo er uns hinhaben möchte und welche großartigen Ziele Gott für uns bereithält. Und Jesus weiß, dass diese Person kommen wird. Wir sind immer noch in dieser Vorbereitung auf den Kreuzgang, den Jesus dann gehen wird, wo er ins Kreuz geschlagen wird. Aber dazu muss er eben gehen. Er muss sie verlassen. Und noch eine Woche haben wir jetzt bis Pfingsten. Und Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird den Tröster schicken. Er wird kommen, bleiben und geht nie wieder weg. Und diese Ankündigung hat bis heute die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Jesus war es absolut wichtig, dieses Gespräch mit seinen engsten Begleitern zu führen, um ihnen klarzumachen, auch wenn ich gehe, werdet ihr nicht alleine bleiben. Er sagt nämlich, in Vers 18, ich will euch nicht als Weise zurücklassen. Ich komme zu euch. Er geht und er kommt. Vorher in Menschengestalt, von außen ansprechbar, wie wenn wir nachher nach dem Gottesdienst ins Gespräch miteinander kommen, aber dann durch den Geist Gottes, der den Menschen in Verbindung zueinander setzen wird. Nicht mehr von außen, sondern in uns. Und diese Ankündigung veränderte die Weltgeschichte bis heute. Denn dass man zur Wahrheit eine Beziehung führen kann, das war damals neu und ist bis heute für jeden Menschen neu, der Gott bisher noch nicht kannte und ihn gerade ganz neu kennenlernt. Man kann die Beziehung zur Wahrheit leben, weil er Person ist. Jesus kündigt in unserer Stelle an, dass schon bald ein neues Zeitalter in der Weltgeschichte anbrechen wird. Nicht mehr das Nacheifern religiöser Rituale und Vorgaben, sondern das Zeitalter, in dem der Mensch in einer Beziehung eingehen kann zu einem Geist, der Jesus selbst sein wird, der Person und Wahrheit in einem ist und der nicht mehr weggeht. Und ohne ihn kann der Mensch Gott nicht erkennen und ohne ihn kann er auch die Wahrheit nicht bejahen. Aber Jesus sagt, es dauert noch ein klein wenig. Es ist noch eine kleine Zeit. Dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus geht weg, sagt aber gleichzeitig, ihr werdet mich weiter sehen. aber die Welt wird ihn nicht mehr sehen. Warum konnte ihn die Welt bisher sehen? Weil er Mensch war. Die Welt konnte auf ihn zugehen, konnte Fragen stellen, konnte versuchen, ihn ins Schwanken zu bringen mit Argumentationen und so weiter. Das ist jetzt vorbei. Die Person Jesus in Menschengestalt ist nicht mehr da. Und er ist nicht mehr sichtbar für die Welt. Aber für die, die ihm nachfolgen, für die ist Jesus immer noch sichtbar. Der Countdown zu Pfingsten läuft. Nicht mehr lange. Als Mensch konnte die Welt Jesus in Menschengestalt sehen. Noch ist er hier, aber bald ist er weg. Sogar zweimal. Katrin hat es vorhin schon gesagt. Erst einmal durch das Sterben am Kreuz, dann kam er wieder und dann geht er wieder weg. Haben wir am Donnerstag gefeiert, an Himmelfahrt. Jetzt ist er wirklich als Mensch nicht mehr zu sehen. Und die Welt kann ihn überhaupt nicht mehr sehen. Und Jesus sagt, ihr aber seht mich. Das macht der Geist Christi. Und weil Jesus lebt, leben auch wir, sagt Jesus. Und der Geist Gottes, der Tröster, der Anwalt, die Wahrheit in Person, zieht in uns ein und bringt Leben mit sich. Christus lebt in uns und somit leben auch wir. Und das, was wir in einer Woche feiern, ist nicht von irgendwoher und ganz zufällig passiert. Es wurde von Gott tausende von Jahren vorbereitet, dann durch Jesus Christus ermöglicht und diesen Geist, der da kommt, auf jeden Menschen realisiert und umgesetzt. Alle Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Noch eine Woche. Jesus ist weg. Aber der Abschied ist verheißungsvoll. Seid gespannt auf das Pfingstfest. Jesus Christus sagt hier, ihr seht mich. Und ich möchte dich und auch mich fragen, siehst du Jesus? Der Geist kommt. Amen.